Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde hell aufgehen dein Wort zu Lob und Dank. Amen. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Es ist gut, dass wir im Lauf der Woche heute wirklich zu einer gemeinsamen Stille finden. Und die Stille, um die es geht, die wird in der Predigt uns noch von einer anderen Seite aus beleuchtet werden. Und wir werden erkennen, wie wichtig und hilfreich dieser Ruf zur Stille ist, den wir immer wieder auch in unserem Leben vernehmen dürfen. Wir haben vor 2 Wochen die Auferstehung Jesu gefeiert, auch hier in einem Gottesdienst, die Auferstehung Jesu aus den Toten. Und darüber hat Petrus gejubelt in seinem ersten Brief, wenn er Kapitel 1, Vers 3 geschrieben hat: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ihr Lieben, das ist so wichtig, dass hier eine lebendige Hoffnung begründet wurde. Denn Jesus hat mit seiner Auferstehung den Tod ein für alle Mal besiegt und Leben und Zukunft und Zuversicht für uns gebracht. Und wir haben sogar persönlich daran Anteil gewinnen können, wenn wir von neuem geboren wurden. Wenn wir in Verbindung mit dem auferstandenen Jesus gekommen sind, wenn wir ihn in unser Herz und Leben eingelassen haben, dann ist er in uns geboren worden. Dann ist er in uns eine lebendige Hoffnung, denn Paulus sagt, Christus in euch, das ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Neugeboren. Dieses Neugeborenwerden zu einer neuen Schöpfung ist allerdings erst der Anfang. Er ist der Aufbruch in die Nachfolge Jesu, ein Leben, das Jesus bis zum Ende nachfolgt und auf ihn hin unterwegs bleibt. Dabei bewahrt und bewährt uns Gott in den Stürmen des Lebens auf diesem Weg zum Ziel. Darüber haben wir letztes Mal schon ein wenig gesprochen und nachgedacht. Er bewahrt uns auch in den Stürmen auf hoher See, die in unserem Glauben nicht ausbleiben. Und ich lese uns dazu jetzt den Predigttext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, Verse 35 bis 41. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach Jesus zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da am Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er warf hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es sich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr noch keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Ich möchte diesen Predigttext in 3 Abteilungen uns versuchen nahe zu bringen, uns hineinzunehmen. Erster Teil: mit Jesus im Schiff unterwegs. Das ist das Thema, glaube ich, auch dieses Abschnitts, wenn wir ihn auf uns übertragen wollen. Und mit Jesus unterwegs in dem Lebensschiff, da werden wir von den Stürmen nicht verschont, aber er ist dabei. Das ist die erste Nachricht, glaube ich, dieses wunderbaren Bibeltextes. Wir lesen, ein Sturm bricht herein, ganz unversehen, plötzlich und unerwartet, sonst wären sie nicht losgefahren. Dieser Sturm wird heftig. Es ist ein Wirbelsturm und ein sehr heftiger Wirbelsturm, der die Wogen hochfahren lässt. Denn der See befindet sich in einem Talkessel und deshalb gehen die Wogen besonders hoch. Und das Schiff wird hochgehoben und wird wieder in die Tiefe zurückgeführt und so entsteht diese Bewegung des Schiffes, dass es in Seenot bringt. Ist es nicht genauso auch mit den Stürmen unseres Lebens? Ich denke, die Erkenntnis ist von da nicht so weit. Oder der Weg, das zu erfassen, Stürme des Lebens im übertragenen Sinn, da werden wir krank. durch einen unerwarteten Befund vielleicht länger ans Bett gefesselt. Da erleiden wir in unserer Familie oder Bekanntenkreis einen Unfall. Und plötzlich ist alles verändert. Wir haben den Verlust eines Menschen zu beklagen und dann ist nichts mehr, wie es vorher war. Wir können in schwere Krisen hineingeraten. Diese Ereignisse können uns schon aus dem Gleichgewicht bringen, aus der gewohnten Ordnung des Lebens hinaustreiben, dass alles drüber und drunter geht, wie der Sturm die aufgepeitschten Wogen ins Boot schon laufen lässt und das Boot zwischen Himmel und Erde sich hin und her bewegt. So ist es schutzlos den drohenden Elementen ausgeliefert und es ergreift die dort drin sitzen, das Gefühl totaler Ohnmacht und Ausweglosigkeit. Dieses Gefühl der Jünger da am Boot, das kennen auch wir aus solchen Ereignissen unseres Lebens, wenn plötzlich ein Sturm auch über uns hereinbricht. Wie viele haben das schon erlebt? Wie meine Frau Andrea und ich es erlebt haben, erst in der Diagnose eines Gehirntumors, der schon weit fortgeschritten war, dann später, als das fast bereinigt war, das nächste, der Brustkrebs, da kommt man schon manchmal in Turbulenzen hinein und fragt sich, worum soll das führen? Aber auch in der Gemeinde gibt es Zeiten schwerer Wasser. Ich glaube, wir haben die Corona-Zeit auch als eine solche Zeit der Stürme erlebt, wo auch unser Gemeindeschiff durchaus in schwierige Situationen hineingeraten ist, von außen und auch von innen her durchgeschüttelt worden ist. Wie wichtig ist es, solche Krisen in der Gemeinde gemeinsam zu bewältigen, zusammen zu bleiben, zusammen zu stehen und miteinander den Weg auch wieder herauszufinden, denn jede Krise hat auch immer ein Ende. Hoffentlich zum Guten. Der Bundespräsident Walter Steinmeier hat vor etlicher Zeit eine Rede gehalten zur Lage der Nation, wo er eine Epoche des Gegenwindes und raue Jahre auf uns zukommen sah. Klimawandel, der von sich reden macht, die Pandemie, die jetzt am Ausklingen ist, der Ukraine-Krieg. Die Welt scheint, es kommt aus den Krisen schier nicht mehr heraus. Wie gelingt uns da angesichts persönlicher, gemeindlicher, in der Welt geschehenen Krisen und Stürme nach vorn zu schauen? Wie gelingt es uns, vorwärts zu gehen? Es gibt für die Bewältigung dieser Krisen mittlerweile ein Fachwort, das heißt Resilienz. Nur, dass ihr das Wort mal gesehen habt, das immer wieder mal auftaucht. Resilienz bedeutet Widerstandskraft, Belastungsfähigkeit und Flexibilität, auf die Herausforderungen eingehen zu können. Und ihr Lieben, das ist so nah auch an diesem Abschnitt hier, den ich vorgelesen habe, für die Jünger damals, aber auch für uns, die wir in ähnliche Situationen im übertragenen Sinn geraten. Ich will aber jetzt nicht über Resilienz predigen, sondern ich möchte, obwohl es auch indirekt vorkommen wird, sagen, was uns vom Bibeltext her gesagt ist, damit wir mit solchen Stürmen und Krisen in unserem Leben, in der Gemeinde und in dieser Welt besser zurechtkommen können. Die berichtete Bootsfahrt hat die Besonderheit, dass Jesus dabei ist. Jesus ist mit an Bord. Und das kam so. Es ist ein anstrengender Arbeitstag für Jesus zu Ende gegangen. Jetzt braucht er Ruhe. Jetzt weiß er, jetzt muss ich mich zurücknehmen. Jetzt brauche ich Abstand und Distanz. Er ist einfach platt und todmüde und möchte nur eins, Ruhe, schlafen. Welch ein guter Impuls. Und ich finde es rührend, wie die Jünger darauf reagieren, die Volksmenge entlassen. Dann nahmen sie ihn so, wie er war, nämlich so müde und erschöpft, mit im Schiff, ohne weitere Vorkehrungen zu treffen. Und kaum hat er sich im hinteren Teil des Schiffes hingelegt, seinen Kopf auf ein Kissen gelegt, das war wohl das Kissen des Steuermanns, sanft eingebettet und schon schläft er ein, fällt in einen tiefen Schlaf. Ob Jesus geschnarcht hat, wissen wir nicht. Doch da erhebt sich dieser gewaltige Sturm, aber Jesus schläft so fest, so tief, dass er es nicht mitbekommt. Und die Jünger geraten in schwere Seenot. Der Sturmwind braust, unheimlich hohe Wellen treiben das Schiff auf und nieder. Es beginnt sich bereits das Schiff mit diesem Wasser zu füllen, aber Jesus schläft weiter, hat nasse Füße, aber er schläft weiter. Seine Jünger können es einfach nicht fassen, dass der Meister so ruhig schlafen kann. Sind sie ihm etwa egal? Da packt sie Verzweiflung, Angst und Panik. Und sie wecken ihren Meister nicht aus dem Schlaf, selbst dann noch nicht. Es ist so, als wäre er gar nicht da. Es wäre Jesus mitten in dem Sturm, der ihn Logos und Not macht, überhaupt nicht vorhanden. Treten wir mal einen Schritt zurück und betrachten dieses Bild des Bootes mit Jesus. Vielleicht erkennen wir uns hier auch wieder, vielleicht den einen oder anderen Sturm auch in unserem Leben und in der Gemeinde. Wie die Jünger damals, haben auch wir Jesus einmal in unser Lebensschiff, in unser Leben eingeladen. Wir haben erkannt, Jesus, wir brauchen dich. Komm, sei unser Herr und Meister und Freund in meinem Leben. Mit deiner Liebe, deiner Vergebung, deiner Freude lade ich dich ein in mein Leben, dass du mein Herr und Meister bist. Und da haben wir uns in unser Leben ihm anvertraut und in die Nachfolge gestartet, in Frieden und Freude und guter Hoffnung. Aber dann wird nichts daraus, dass unser Weg mit Jesus zu einer glatten, friedlichen Überfahrt wird. Unser Lebensschiff gerät in Turbulenzen, Zweifel brechen auf, wir werden unsicher im Glauben. So ergeht es uns wie den Jüngern damals. Der Eindruck ist da, Jesus verschläft unsere Not. Hört unser Schreien nicht, er schweigt, er antwortet nicht auf unsere Gebete. Er kümmert sich nicht um uns. Haben wir das nicht auch schon mal erlebt? Ich kenne das. Doch dann können wir erleben, Jesus hilft wieder, er greift ein, er glättet die Wogen, er stillt den Sturm. Solche Erfahrungen, dass Gott scheinbar nicht da ist und nicht wirksam ist, gibt es auch im Alten Testament öfter. Und ich glaube, der Psalm 121, da finden wir eine Art Reflex oder einen Hinweis genau darauf, wenn dann es in diesem Psalm heißt, er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und er dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Ist es vielleicht auch so gewesen, dass Israel das manchmal glaubte, dass Gott schläft, dass er sich nicht interessiert, dass er alles laufen lässt? Darum sagt dieser Psalm bewusst, er schläft nicht, er schlummert nicht, er behütet dich, auch wenn es oft ganz anders scheint, genauso wie wir es manchmal auch erleben. Was macht den Unterschied aus zu einem Leben mit Jesus? Nicht, dass alles glatt läuft. Nicht eine Garantie dafür, dass, wenn Jesus an Bord ist, alles glatt und leicht und schön wird. Der Unterschied ist, dass bei allen Stürmen des Lebens und des Glaubens Jesus garantiert bei uns ist. Das ist unser Blick, den wir in solchen Situationen auf Jesus richten dürfen. Dass unser Herz getrost wird und glauben, er ist da, auch wenn wir noch nichts davon wahrnehmen. Und dann dürfen wir mit unseren Zweifeln, mit unserer Not, dürfen wir zu ihm kommen, dürfen wir ja, zu ihm beten, zu ihm schreien. Weil wir wissen, er ist da. Weil wir darauf vertrauen, dass der Schein trügt. Das ist Glauben. Der Schein trügt nicht das, was vor Augen ist, sondern was Jesus versprochen hat. Das ist letztlich wahr. Ein zweiter Punkt. Schöne Technik hier benutzen. Ja. Mit Jesus im Boot unseres Lebens unterwegs und das Schiff unterwegs dürfen wir in Bedrohungen und Nöten im Glauben wachsen. Jesus hat diesen Sturm nicht verschlafen. Aber das Brausen des Meeres, die tosenden Elemente konnten ihn nicht wecken. Aber das vorwurfsvolle Schreien der Jünger, die erreicht sein Herz. Meister, kümmert es dich nicht, ist es dir egal, dass wir untergehen? Der bisher schlafende Jesus erwacht endlich und findet sich schlagartig in diesem großen Getöse wieder, in dem sich die Schiffsmannschaft damals befand. mit den ganzen heftigen Schwankungen des Bootes, dem bereits volllaufenden Schiff. Er schlägt die Augen auf und blickt in die vor Panik weit aufgerissenen Augen seiner Jünger. Schlagartig erfasst er die Situation und greift ein. Er gebietet dem Wind, spricht zum See: Schweig, verstumme. Und tatsächlich, der Wind lässt spürbar nach und allmählich beruhigt sich das aufgewühlte Meer, bis er sich ganz legt, so wie jemand, der sich müde gearbeitet hat und die schlaffen Hände jetzt sinken lässt. So kommt der Wind zur Ruhe und das Meer, und es entsteht eine große Stille. Da haben wir sie, die große Stille. Doch noch während ein großer, erschreckendes Staunen über die Jünger kommt, spricht Jesus sie an: Was seid ihr denn so furchtsam? Wie, habt ihr noch immer keinen Glauben? Ich möchte erwidern: Jesus, wie kannst du deinen Jüngern jetzt solche Vorhaltungen machen, die in solcher Lebenssituation sich befinden, die in solcher Not sind, die Hilfe brauchen? Wieso kannst du ihnen jetzt so etwas sagen? Aber dann habe ich gemerkt, dass Jesus ja eine Frage stellt. Wie, habt ihr noch keinen Glauben? Fragezeichen, Ergänzung: Warum nicht? Nachdem ihr mich doch schon etwas besser kennengelernt habt, habt doch miterlebt, wie ich böse Geister ausgetrieben habe, Krankheiten geheilt habe, welche Macht mir von meinem Vater gegeben ist. Ihr hättet mehr Vertrauen zu mir haben können, dass ich auch jetzt noch angreifen kann. Ihr habt mich doch schon so erlebt. Sollte das jetzt in euren Herzen nicht Glauben wecken im Blick auf eure Zukunft? Es ist eine mutmachende Frage Jesu an uns. Habt ihr noch keinen Glauben? Noch keinen Glauben? Aber es kann ja Glauben entstehen. Ihr könnt ja Glauben bekommen. So sollte das in ihren Herzen nachklingen, dieses Wort Jesu, diese Frage Jesu, um in der nächsten Sturmerfahrung ihres Lebens ihre Glaubensweg auf Jesus zu richten und sich von ihm Vertrauen schenken zu lassen. Dann soll es auch in uns weiterklingen, wenn wir Jesu gnädiges Eingreifen erfahren haben, für die Zukunft auch weiter darauf zu vertrauen, für die nächste Herausforderung gewappnet, besser gewappnet zu sein. Ja, Herr. Psalm 46 hieß am Anfang: Der Herr ist unsere Stärke, unsere Zuflucht, in Nöten stark, kräftig erwiesen. Wie von früher erwiesen, so auch in der Zukunft. Allerdings bekommt die Vorhaltung: Warum seid ihr so furchtsam? Noch einen etwas härteren Klang, wenn wir dies in der eigentlichen oder auch zweiten Bedeutung des Wortes hören. Da seht ihr den Unterschied. Warum seid ihr so furchtsam? Warum seid ihr so feige? Ich habe gestaunt, als ich gelesen habe, dass dieses Wort tatsächlich dasteht. Aber gerade in diesem so hart klingenden Wort habe ich etwas sehr Hilfreiches entdeckt, was mich ermutigt hat. Was ist denn feige? Wir sprechen von Feigheit vor dem Feind. Und das bringt es gut zum Ausdruck. Wenn man vor Tod, Gefahr, vor bedrohlichen Situationen zurückschreckt, statt sich ihnen zu stellen, kleinmütig die Schultern einzieht und irgendwie sich klein und unsichtbar machen wollen, statt sich dem, was da an Bedrohung kommt, innerlich zu stellen. Resilienz. Das ist mutig. Der Unterschied zu feige ist, mutig zu sein. Eine innere Haltung einnehmen, eine Einschätzung vornehmen der Lage und der Verheißungen Jesu. Feige sein hieße, dass man sein Inneres für angstvolle Gefühle, Gedanken öffnet, sodass diese Ängste uns mehr blockieren als helfen, und dann man fluchtartig zurückschreckt. Das ist die eine Stressreaktion im Körper, entweder Flucht. Die andere ist Angriff. Das wäre Mut, das heißt, sich zu öffnen für die Ermutigung und Zuversicht, dass Jesus da ist und helfen kann. Dass wir kleinmütige Gefühle überwinden im Vertrauen auf ihn und sich uns ihm öffnen. Die biblische Bezeichnung für Mut ist gläubig sein, zu vertrauen. Vertrauen auf den stärkeren Herrn. Da kann man denn das so einfach machen? Kann ich einfach mutig sein auf Befehl? Nun ja, als Josua die Aufgabe Moses übernahm und das gelobte Land mit dem Volk Israel erobern sollte, spricht Gott zu ihm: Ich habe dir geboten, dass du fruchtlos und stark bist. Ja, weil das nicht eine Sache von Gefühlen ist, sondern eine innere Haltung einzunehmen. Die 10 Kundschafter erwiesen sich als feige, weil sie vor die Übermacht der Feinde zurückgewichen sind. Josua aber und Kaleb waren diejenigen, die mutig waren, weil sie sich dem stellen wollten, weil sie sagten: Wir werden mit unserem Gott, werden wir sie besiegen können. Diese beiden Haltungen sind uns möglich. Sein Vertrauen auf Jesus zu setzen, das ist das, worauf es ankommt. Feige sein heißt, bei einer Bedrohung ängstlich auf die eigene Ohnmacht zu schauen. Mutig heißt aber, auf Gottes Macht zu vertrauen und auf ihn zu blicken. Deswegen möchte ich diesen schwierigen Vers 40 mal so mit meinen Worten ins Positive wenden und sagen: Ihr braucht in Situationen, die euch Angst einflößen wollen und bedrohen, nicht den Kopf einzuziehen, indem ihr euch in der Einschätzung eurer Lage vom Glauben an mich und meine Worte bestimmen lasst, im Vertrauen auf meine Gegenwart. Mit Jesus im Lebensboot können wir alle Lebensstürme meistern. Dabei gilt: Ich kann mich dafür entscheiden, feige oder mutig zu sein. Ich kann mich entscheiden, entweder zurückzuweichen oder zu stehen, mit Jesus hinzustehen. Das nennt man doch Selbstwirksamkeit. Wir sind in solchen Situationen, diesen Situationen niemals hilflos ausgeliefert. Wir haben immer eine Wahl. Immer. Die Frage ist, ob wir die richtige Wahl treffen. Und da müssen wir lernen aus Fehlern, die wir machen. Natürlich weichen wir oft zurück, ich kenne das ja auch. Aber daraus zu lernen und zu sagen: Habt ihr noch keinen Glauben? Ja, ich will es mit dem nächsten Vertrauen dieses Mal besser machen. Ich will im Glauben wachsen. Wir haben immer eine Wahl. Als Andrea und ich in die Krankheiten hineingingen, da haben wir eine innere Haltung eingenommen. Wir haben uns gesagt, wir leben nicht ängstlich mit einer Krankheit. Wir leben mit Jesus und gehen mit ihm durch diese Krankheit. Das ist ein Unterschied, oder? Gott hat uns Gnade geschenkt. Das ist ein Geschenk, das wir bekommen haben, so beten zu dürfen. Und der Herr hat dieses Gebet zum Segen gemacht. Wir haben auch da die Wahl gehabt, ängstlich zu harren, zu bangen oder aber im Vertrauen auf ihn durchzugehen. Merke dir dieses: Du hast immer eine Wahl. Du bist nie ohnmächtig einer Situation ausgeliefert. Du hast immer eine Möglichkeit zu entscheiden, so oder so. Das ist mir bei der Beschäftigung mit dem Wort feige und mutig so aufgegangen. Dass ich das doch auch besser lerne, das wünsche ich mir. Daraus folgt als drittes nun: Wir dürfen ihn in seiner Herrlichkeit kennenlernen. Diese Begebenheit erreicht ihren eigentlichen Höhepunkt erst am Ende. Sie läuft auf die Frage hinaus, die in der atemberaubenden Stille nach dem Sturm laut wird: Wer ist der? Wer ist dieser Jesus eigentlich? Daran, wie Jesus machtvoll eingegriffen hat und die tobenden Elemente völlig zur Ruhe gebracht hat. Daran können Sie erkennen, wer er ist. Er gebietet den bösen Geistern und sie fahren aus. Er erweist Macht über Krankheiten und heilt viele. Und auch Naturgewalten gebietet er durch sein Wort und bringt sie so zum Schweigen. Markus steigt in seinem Evangelium an Jesus den Knecht Gottes heraus, den kraftvoll handelnden Knecht Gottes, der in göttlicher Vollmacht handelt. Die anderen Evangelisten, die drei, haben andere Schwerpunkte. Lies das Markus-Evangelium mal unter diesem Gesichtspunkt: der kraftvolle Knecht Gottes, seine Worte, sein Tun. Und jetzt geschieht ihm etwas Unheimliches. Es entstand eine große Stille. Nach dem ohrenbetäubenden Getose vorher hob sich die Stille nun umso stärker ab, die nun eintrat. Endlich Ruhe, endlich Aufatmen, endlich. Ich erinnere mich an einen solchen Augenblick, als meine Frau und ich vor vielen Jahren in London waren, wo wir auf dem Trafalgar Square, einem großen öffentlichen Platz waren in London, wo Lärmbetriebsamkeit, die jede Menge da war. Dann haben wir direkt neben dem Platz die Kirche St. Martin in the Fields entdeckt und wollten sie besichtigen. Und nach den ersten Schritten, die wir hineingegangen sind, blieb der ganze Lärm hinten weg und es war eine unheimlich wunderbare Stille, in die wir da hineingekommen sind. Werde ich nie vergessen. Der Kontrast mitten neben oder an diesem lärmenden Platz, ein Ort der Stille. Hier in unserer Geschichte war das aber noch etwas anders. Wir lesen, sie gerieten in große Furcht. Und hier steht nicht das Wort Furcht, wie vorhin das mit Feigheit zu tun hat, sondern hier steht das andere Wort für Furcht, Angst. Furcht, aber noch mehr als nur Angst. Sie fürchteten sich. Wir haben gelesen, es entstand eine große Stille und dann sie erfüllte eine große Furcht. Große Stille. Große Furcht als Folge. Solch ein Entsetzen entsteht immer eine tiefe Ehrfurcht vor dem Heiligen, wenn Menschen sich angesichts überraschender und unbegreiflicher Ereignisse, die mit übermenschlicher Wucht eintreten, klein, ohnmächtig und vergänglich fühlen. Diese Stille wirkt auf die Jünger unheimlich. Sie versetzt sie in Schrecken. Sie haben Gottes Allmacht am eigenen Leibe erlebt. Sie fühlen die Gegenwart Gottes, fast körperlich, Gottes Heiligkeit in diesem Jesus. Diese Stille ist bis zum Bersten gefüllt mit dieser heiligen Gegenwart Jesu. Nun haben wir das so in dieser Extremweise nicht erlebt, aber es gab eine Situation mit meiner Frau, wo es ungefähr ähnlich war, als ich am Vorabend ihrer zweiten Tumoroperation zu ihr ins Krankenhaus kam. Da war gerade der operierende Arzt bei ihr und ich bekam mit im Reinkommen mit, dass er sagte, also Frau Michelfelder, wir haben alles genau angeschaut, wir können alles, was nicht dahin gehört, vollständig entfernen. Und das nachdem beim ersten Mal wegen eines Blutgefäßes man nicht alles wegnehmen konnte, das mittlerweile aber ausgedörrt war und deshalb kein Problem mehr war, konnte alles rausgenommen werden. Diese Aussage hat mich in eine ähnliche innere Situation geführt, in gewisser Weise ähnlich wie den Jüngern damals. Dass plötzlich nach all den Turbulenzen die Gegenwart Jesu so spürbar war in dem, was nun möglich geworden war. Das war ein Stück Herrlichkeit Gottes in diesem Augenblick für uns. Ich habe persönlich etwas Ähnliches einmal erlebt. Ganz wenig von dem, aber immerhin. Im letzten Jahr war es einmal wieder beim Gebetsspaziergang am Morgen gewesen. Und es war windstill und ich genoss die Ruhe. Doch da vernahm ich plötzlich ein ganz leises Rauschen. Ich drehte mich um und sah dann und hörte dann, wie am linken Rand des Waldrandes einige Blätter der Bäume sich bewegten, rauschten. Dann griff er auf den nächsten Blätter über. Die nächsten Bäume rauschte da, wo es vorher war, weg. Und dieses Rauschen, wie ein leichter Wind, zog sich durch bis zum Ende und verebbte dann. Das hat mich ein wenig erschrocken, als ich das gehört habe. Aber ich habe gedacht an das, was die Bibel von Elia erzählt, wo Elia am Sinai ist. Da heißt es, der Herr ging an ihm vorüber und ein großer, starker Wind, der Berge zerriss und Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her, aber der Herr war nicht in dem Sturm. Dann ein großes Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Dann geschah ein großes Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und jetzt kommt's. Nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Da verhüllte Elia sein Angesicht. Da war die Gegenwart Gottes für ihn plötzlich ganz deutlich spürbar für ihn. Nicht in den großen Stürmen, Erdbeben und so weiter, wo wir auf Gott vermuten, denn Gott ist immer so und macht immer so groß und so weiter. Sondern die sanfte Säuseln. Ich vermute, dass das wirklich ein Geräusch von Bäumen und Blättern gewesen ist. Könnte sein. Ich bekam eine Gänsehaut, wo mir dieser Zusammenhang deutlich wurde und beugte mich vor dem Herrn und betete an. Es war eine große Stärkung für mich, so dies zu erleben. Ein Stück weit Herrlichkeit der Gegenwart Gottes für mich. Diese Begegnung mit dem Heiligen, die die Jünger damals erlebt haben, bringen sie mit Jesus in Verbindung. wenn Sie fragen, wer ist der? Er ist auch der Herr über die See. Die Naturgewalten müssen dem ja untertan sein, der sie erschaffen hat. Denn in Jesus ist ja gerade der Schöpfer ihnen begegnet. Wer ist der? Dies ist die Frage aller Fragen, ihr Lieben. Die richtige Antwort, die zutreffende Antwort auf diese Frage hängt entscheidend alles ab, ob wir es im Glauben kommen oder nicht, wie unser Leben verläuft, im Guten oder nicht. Wer ist er, dies zu erfassen und uns auf ihn einzulassen? Entweder ist Jesus nur ein Lehrer göttlicher Wahrheiten, aus denen ich nicht mehr einige raussuchen kann, die ich gerne haben will, oder er ist ein moralisches Vorbild, kann ich versuchen, ein bisschen davon umzusetzen, ein Sozialreformer, gut, braucht die Welt heute auch unsere Gesellschaft, da kann ich mir aussuchen, was ich gerade brauche, was ich nehmen möchte. Dadurch aber entsteht keine persönliche Beziehung zu Jesus als Person. Dadurch geschieht keine Hingabe unseres Lebens im Glauben an ihn. Wer ist Jesus? Wer ist er? Ist er für dich auch schon der Knecht und Diener Gottes, der die Rettung der Welt bringt durch seinen Tod und seine Auferstehung? Ist er für dich auch der Gott, der Schöpfer, der Mensch geworden ist, der den Weg auch nach der Sturmstellung weitergegangen ist, der seinen völligen Gehorsam den Willen Gottes tat, der sein reines Leben zum Opfer gab am Kreuz für dich und für mich für unsere Schuld, den der Vater auferweckt hat von den Toten, der zu ihm zurückgekehrt ist, der zu Rechten der Macht Gottes ist, durch seinen Geist die Verbindung zu seiner Gemeinde hält, zu dieser Welt, dass wir ihm unser Leben im Glauben anvertrauend hingeben und leben in der persönlichen Gemeinschaft mit Jesus? Das ist die entscheidende Frage. Wer ist er für dich? Deshalb ihn mit ins Lebensboot nehmen und seiner Führung überlassen, vertrauen, was immer auch ein Leben mit ihm mit sich bringen mag. Denken wir daran, wir sagen ja im Sprichwort, auf hoher See und bei Gericht sind wir in Gottes Hand. Zum Schluss möchte ich noch einmal den Blick aufs oder ins Boot lenken. In dem Boot, das im Sturm auf dem See Genezareth hin und her auf und ab geschleudert wurde. Welcher Kontrast bietet sich unserem Auge dar? Auf der einen Seite die tobenden Elemente, die Wellen, die ins Boot schlagen, die angstvollen, schreienden Jünger mit ihren weit aufgerissenen Augen und in der Mitte er, Jesus, der tief entspannt schlafende Jesus. Mitten im Auge des Hurrikans, wo bekanntlich auch Frieden ist, buchstäblich hier. Der seelenruhig schläft wie ein Kind geborgen auf dem Schoß seiner Mutter oder auf den Arm seines Vaters, der hier seinen Kopf weich gebettet hat auf dem Kissen des Steuermanns. Und seht, dort ist ja sein Platz. Dort auf dem Kissen des Steuermanns, auf dem der das Schiff steuert, auch in unserem Leben. Und ihr Lieben, er ist immer dort an seinem Platz, wo er wichtig ist. Er ist immer dort auf dem Platz, der ihm zukommt. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er steuert dennoch das Schiff unseres Lebens, unserer Gemeinde und dieser Welt. Selbst wenn er nicht einzugreifen scheint, wie wir das ja auch erleben heute im Krieg in der Ukraine. Aber sein Platz ist dort und er hat die Kontrolle. Dieser Anblick des mitten im Sturm Schlafenden sollte ja auch nicht tiefes Vertrauen zu ihm auslösen in unserem Leben. Ja, es ist doch ein eindrückliches Bild unseres Vertrauens, dass auch wir lernen, in seinen Armen geborgen zu ruhig zu sein, in seinem Frieden zu sein, auch wenn alles um uns her tobt und in Unordnung gerät. Psalm 62, Vers 2 steht, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Wo der Herr bei uns ist, wo wir gar in seinem Auftrag unterwegs sind, da braucht uns keine Naturgewalt, kein Sturm, keine noch so große Bedrohung anders geben, zu zittern und zu zagen und feige zurückzuweichen. Mit Jesus im Boot können wir alle Stürme des Lebens und Glaubens bestehen und meistern und daran im Glauben wachsen. Das hat mir dieses Wort wichtig und groß gemacht. Wir dürfen also vertrauensvoll und hoffnungsvoll in die Zukunft gehen, zu lebendiger Hoffnung berufen in dem Boot unseres persönlichen Lebens, im Boot unserer Familien, im Boot unserer Gemeinde, ja auch im Boot der Weltgeschichte, lenkt er alles auf seine unbegreifliche, aber wunderbare Weise hin zu seinem Ziel. Diesem Vertrauen lasst uns mutig und froh und hoffnungsvoll unseren Weg in die Zukunft weitergehen, in jeder Hinsicht. Gott segne dieses Wort, dass es Vertrauen und Glauben wirkt und bestärkt macht in unseren Herzen. Amen.